Herzlich willkommen hier bei Michael und Markus oder Markus und Michael, euren Web-Analytics-Enthusiasten. Wir sind wieder da und dieses Mal mit einer Besonderheit. Wir haben sonst immer die Fundstücke drin gehabt. Ab jetzt haben wir eine eigene Folge nur für das Ding des Monats, um das so richtig zu würdigen. Und heute geht es um Conversion Rate Optimierung. Das heißt, AB-Test und alles andere. Und es kam dazu, weil ich hatte auf LinkedIn und auf Facebook wieder mal so ein paar Posts, wo Menschen dachten, boah, ich habe die Conversion Rate optimiert von 3% auf 7%. Und dann frage ich mich immer, wissen diese Menschen, was sie tun und was sie da eigentlich berechnen und wie viele Samples sie eigentlich benötigen? Und da habe ich zu Markus gesagt, Markus, lass uns doch einfach mal darüber eine Folge reden, über Conversion Rate Optimierung, gar nicht über Tools, sondern generell, wie gehe ich da vor und was brauche ich da? Und damit geht's jetzt los.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
So, das ist sie dann, unsere Sendung nur zur Conversion Rate Optimierung. Nicht zu verwechseln mit unserer Sendung nur zum Thema Google Optimize, die hatten wir schon. Verlinken wir auch einfach mal hier in den Shownotes.
Genau, die ist aber, glaube ich, schon ein Jahr her.
Nee, die ist aus dem Sommer, das ist doch gar nicht so lange her.
Heieiei, wie schnell die Zeit vergeht.
Ja, das kommt einem nur so vor, aber das mag auch an diesen komischen, bekloppten Zeiten liegen. Ja, Conversion Rate Optimierung ist ja eigentlich eine Disziplin, die sich super mit Webanalyse verstehen müsste, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ja. Aber hast du den Eindruck, das ist gar nicht immer so, oder?
Ja, nee, ich war gerade noch mal ganz kurz zurück zu Google Optimize. Das war letztes Jahr im Sommer, Markus.
Oh, letztes Jahr im Sommer.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwie ein Jahr her oder so. Darum, nur mal ganz kurz, die Folge ist ein Jahr her.
Ach, das war sogar der Anfang der Staffel.
Ja.
Der dritten Staffel.
Darum, Entschuldigung für diese Verwirrung. Conversion Rate Optimierung und Webanalyse sollte möglichst zusammengehen. Es sei denn, man macht gefühlte Optimierung. Gibt es ja auch, dass Menschen sagen, hey, was brauche ich Zahlen? Ich kann auch ohne Zahlen umgehen. Aber Markus, du bist auch eher so für Zahlen, ne? Dass man das mit Zahlen macht, dass man die Seite mit Zahlen optimiert?
Ja, also wenn man es schafft, Zahlen zusammenzukriegen, bin ich durchaus dafür. Ich bin allerdings auch nicht dagegen, Dinge einfach auszuprobieren, wenn man sagt, naja, Testing ist nicht für mich, ne? Ich habe ja einfach zu wenig Musik auf meiner Seite, um was testen zu können vernünftig. Dann heißt das nicht, dass man nichts ändern darf. Also man darf auch vielleicht mal ohne Zahlen was ändern. Aber dann sollte man wenigstens danach auf die Zahlen schauen und gucken, ob das nicht doch in die falsche Richtung gegangen ist.
Ja. Ja, weil das Spannende daran ist, wir hatten gerade bei uns auf der Seite auf diese digitalen Tests laufen, wo wir Traffic drauf gejagt haben und wir waren uns sicher, so eine neue Landingpage, dass sie voll geil ist. Markus, kennst du das, wenn man sagt, ich baue jetzt was Neues, das wird so viel besser, das ist so wie ein Relaunch, ab jetzt wissen wir, wie es geht und dann haben wir es gebaut und dann haben wir es testen lassen, haben da ganz viele Conversions gehabt und so und haben gemerkt, dass die neue Version gar nicht funktioniert hat und die war aber so viel schöner. Die war so viel schöner und wir dachten, wir hätten jetzt alles richtig gemacht mit Trust-Elementen und so und dann so.
Nee. Das ist bestimmt jedem schon mal passiert. Ja? Und woran liegt's? Ja, ich sag dann immer ganz gerne, wir sind alle viel zu sehr Angler, als dass wir uns wirklich über den Geschmack von Würmern unterhalten sollten. Ne? Also der Wurm muss halt dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und bloß weil wir irgendwas tippitoppi finden, heißt das nicht, dass das jetzt für die Zielgruppe, die man da jetzt dann da damit auseinandersetzt, auch wirklich passt.
Ne? Und darum ist Testen
manchmal halt so ist es vielleicht auch zu schön, es ist zu fancy, es ist zu austauschbar, es hat vielleicht seinen individuellen Charakter verloren, den es vorher hatte und der aus Versehen irgendwie Trust erzeugt hat. Und jetzt sieht man aus wie jemand, der das vielleicht eine Woche macht oder seit 15 Jahren, man weiß es nicht. Also oft kann man testet etwas und meint einen ganz anderen Effekt zu erzielen und dann hat man zwischen den Zeilen irgendwo die Zielgruppe verloren. Und damit genau das eben nicht passiert, ist Testing halt gerade so super wichtig.
Ja, super. Also das habe ich auch wieder gemerkt, wir waren uns so sicher und ich war so froh, dass wir den Test gemacht haben und ich sagen konnte, okay, meine Idee war scheiße, die war halt nichts. Wir müssen was Neues testen, vielleicht finden wir mal einen besseren Weg. Weil nicht testen kann halt echt teuer werden. Weil wenn ich was veröffentliche und ich jag da Besucher drauf, sei es über Google Ads, Facebook Ads oder was auch immer, und ich reduziere die Conversion Rate auf die Hälfte, weil ich außerdem irgendwas falsch gemacht habe, dann habe ich in dem Moment halt wirklich echtes Geld verloren. Weil das bringt ja dann weniger Besucher und wir müssen mehr einkaufen, um das Gleiche zu erreichen. Und das ist sehr, sehr unpraktisch. Darum, Conversion Rate Optimierung macht halt Sinn und auf jeden Fall mit Tests. Und ich finde ja Best Practices in der Conversion Rate Optimierung schwierig. Es gibt ja immer so, du musst hier, Bob, Big Orange Button, kennst du ja, Markus, das der typische Test, dann wird alles besser.
Ja, ich habe genau diesen Test vor 2 Wochen noch implementiert. Und? Unter Protest natürlich, ja, weil ich auch nicht geglaubt habe, dass es einen Unterschied ausmacht, wenn man die Farbe ändert, weil das Auffinden des Warenkorb-Buttons in diesem Shop einfach nicht das Problem war. Ja.
Ja.
Da war grün oder orange, war eigentlich egal. Und ich habe mich trotzdem überreden lassen, das zu machen, aus einem ganz einfachen Grund. Das mag jetzt vielleicht falsch gewesen sein, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dass wir diesen Test machen, dann kriege ich zumindest schon mal die Implementierung vom Optimize irgendwie hin. Da wird nicht drüber diskutiert, es wird implementiert. Wir können einen ersten Test machen. Ich kann jetzt von Anfang an schon anfangen, klug zu scheißen und zu sagen, warum ich es nicht richtig finde, sowas zu testen und überhaupt, dass man keine Hypothese hat und bla bla bla. Und vorhersagen, was passieren wird und dann eben hoffen, dass meine Vorhersage stimmt, nämlich, dass es einfach überhaupt keine Varianz erzeugt. Ne? Etwas zu testen, was irrelevant ist, bringt halt nachher keine überraschenden Ergebnisse. Aber es ist egal, man hat den ersten Test gemacht. Idealerweise ist der erste Test etwas, an dem man glaubt und wo man sagt, vielleicht hier haben wir echte Low-Hanging Fruits. Wenn wir diesen Test jetzt irgendwie durchziehen und man kann nachher sehen, tatsächlich am Umsatz, das hat sich gelohnt, ist das ein viel besserer initialer Test. Aber ich habe diesen Test jetzt gefressen, einfach nur, um die Implementierung dahin zu kriegen.
Das verstehe ich. Das machen die Menschen halt auch gerne mal am Anfang. Ich habe letztens auch gesehen, beim Kunden, da ist eine Conversion Rate Optimierungsagentur dabei. Die hat den Test auch gemacht, Markus.
Die hat auch Bob getestet.
Da hieß der Test CTA groß und orange.
Ja. Okay. Meiner hieß Bob im Checkout.
Ja.
Tatsächlich, ich habe ihn so genannt, Big Orange Button im Checkout, ohne dass es irgendwie was gebracht hat natürlich.
Darum, also ich halte nicht viel von Best Practices. Best Practices sind schön, um da auf der Basis zu testen.
Best Practices sind schön, um Hypothesen aufzustellen.
Ja.
Will die mich auf Ideen bringen. Aber ob das jetzt diese Best Practice für mich und meinen Shop und meine Zielgruppe wirklich relevant ist oder nicht, Herrgott, wer kann das schon wissen? Es gab damals mal, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, gab es mal so eine schöne Website, da ging es um Witch Test One.
Ja, die gibt's jetzt gegen Geld.
Ja, da konnte man einfach Woche für Woche auf irgendwelche Tests setzen. Also da wurden einem die Varianten immer vorgestellt. Das ist Variante A, das ist Variante B. Was glaubst du, was besser war? Und also da konnte man genauso gut sich vertun mit 10 Jahren Erfahrung oder mit 3 Wochen. Also das ist, es gibt da, das Bauchgefühl wird da nicht besser mit der Routine.
Ja.
Ja. Weil jeder Test halt immer eigene Rahmenbedingungen hat und man kann natürlich immer sagen, ich glaube, dass das und das dabei rauskommt, aber das muss nicht immer stimmen. Und das ist das Schöne am Test, am Ende weiß man einfach, was rausgekommen
ist. Du hast gerade schon von Hypothesen geredet, die ja super wichtig sind beim Testen, dass man überhaupt weiß, warum man testet. Und das andere Wichtige finde ich ja, das sind ja die Ziele. Dass man definiert, was ist eigentlich das Ziel vom Test? Also welche Conversion messe ich eigentlich?
Genau.
Das heißt also, du hast gerade gesagt, bei euch war das der Bob im Checkout mit dem war es dann der Warenwert, der zum Schluss gekauft wurde? Worauf habt ihr getestet?
Naja, getestet werden sollte ja tatsächlich hinten raus, sollte ja mehr rauskommen. Also haben wir Transaktionen erstmal genommen. Ich habe aber als sekundäres Ziel einfach auch mal für das Add-to-Cart-Event da auch nochmal ein Sekundärziel angelegt, um zu gucken, kriegen wir es denn wenigstens hin, dass mehr Leute was in den Warenkorb legen. Unabhängig davon, ob hinten jetzt mehr Umsatz kommt oder nicht. Also man kann ja auch gegen mehrere Ziele testen.
Sollte man auch möglichst. Also ich finde halt eine Transaktion, wie du es ja auch schon gemacht hast, finde ich schon sehr, sehr weit weg vom echten Event. Und je weiter, natürlich will man zum Schluss mal mehr Umsatz haben, aber...
Naja gut, wir hatten die Farbe ja überall im ganzen Checkout geändert. Hm? So.
Ja, aber...
Aber du weißt, was ich meine, ne? Also man kann auch so einen Test, an dem man nicht glaubt, kann man so aufsetzen, dass er vielleicht möglichst viele Insights dann trotzdem noch liefern kann.
Ja, weil wir sind jetzt ja schon automatisch bei dem Thema dabei, ich brauche dann ja auch viele, viele Transaktionen in deinem Fall.
Ja, hatten wir aber. Das ist ja ein Laden, wo sich das lohnen würde. Also ich bin mir sicher, dass wir auch Tests finden, die wirklich einen Impact haben, wo man dann da den Wert von Testing auch sehen wird. Ne? Nur der Weg, der jetzt gewählt wurde, war halt nicht mein Lieblingsweg. Ist ja wurscht.
Nein.
Ja, wir fangen halt irgendwie an.
Ja. Ja, also ich sage immer, 100 Conversions pro Variante sind schön, 250 sind notwendig. Wie siehst du das?
Schwierig. Es gab ja mal so eine so eine andere Faustregel, die gesagt hat, du solltest 30 Conversions-Events am Tag haben, vorher ist Testing nichts für dich. Aber das ist auch alles immer sehr pauschalisiert, ne? Ich sag mal, wenn ich jetzt zwei Varianten finde, die wirklich sehr weit auseinander liegen und die eine ist dramatisch besser oder schlechter als die andere, dann sehe ich das relativ schnell. Und dann ist sowas, wie du selber sagst, also unterhalb von einer dreistelligen Anzahl von Conversions pro Variante würde ich nichts bewerten wollen. Das ist aber mehr so eine persönliche Geschichte, das muss man ja nicht, das, also ob es mathematisch belastbar ist oder nicht, sagt der ja das Testing-Tool, das ist ja der Punkt. Wobei aber auch selbst da, wenn ich ein statistisch signifikantes Ergebnis erzielt habe nach 3 Tagen, würde ich dem auch nicht trauen. Ja, weil da kommen noch ein paar Tage. Da kommt ja zum Beispiel noch ein Wochenende, ne? So, da kann alles ganz anders aussehen. Und um das Ganze jetzt tot zu reden, die meisten Ergebnisse betrachtet man ja sowieso auch noch im schlimmsten Fall über alle Besucher, wenn man den Test über alle Besucher ausspielen musste, wenn man sonst zu wenig Volumen hat. Es kann aber sein, dass die eine Variante in dem einen Segment viel besser war als die andere und das verschwimmt dann alles in so einem Test. Also Tests nachher auswerten und vor allen Dingen die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ist manchmal ziemlich frustrierend.
Ja. Aber
das heißt alles nicht, dass man nicht testen sollte.
Ja. Nee, aber man kann halt vorher kalkulieren, wann könnte es sinnvoll sein. Wir haben auch in den Shownotes, habe ich den Testcalculator von CXL reingepackt, wo man durchrechnen kann, wie groß muss eigentlich mein Sample sein, damit ich überhaupt mal ein bisschen signifikant sehe oder wie lange muss das laufen oder wie viel Geld verliere ich.
Ja. Das größte Problem eigentlich an der Stelle ist, man muss am Anfang nicht nur eine Hypothese definieren, sondern man muss auch die Hosen runterlassen, wie viel Verbesserung man seinem Test überhaupt zutraut. Und weil nur mit einer erwarteten Verbesserung bin ich nachher auch in der Lage, sowas wie Samplegrößen oder Testdauer oder eben beides zu berechnen. Das sind halt die Dinge, die voneinander abhängen.
Ja. Ne? Und ganz wichtig, man darf halt nicht irgendwie Vervielfachung der Conversion Rate damit rechnen. Also es gibt wenig Tests, die ich gesehen habe, wo es um eine Vervielfachung ging.
Ja.
Also wenn ich irgendwie schon, wenn ich sauberen Traffic draufjage, so wie bei uns, wir hatten eine Conversion Rate von 22%, von dem wir draufgejagt haben und das, was dann konvertiert hat, da kann ich nicht erwarten, dass es plötzlich 50% wird.
Ja, wobei konvertieren auch nicht immer heißt E-Commerce-Transaktionen, ne? Sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also jede Website hat irgendwelche Ziele, das unterstellen wir jeder Website. Und damit, wenn man die erreichen will, da gibt's immer irgendwo eine Baseline, wo man sagt, aus so und so viel Prozent meiner Besucher, eventuell eben auch der segmentierten Besucher, von denen man weiß, also nicht jeder Besucher hat irgendwie eine Chance überhaupt zu konvertieren. Ne? Es gibt 100 Gründe, warum jemand auf meine Website kommt, die gar nichts mit meinem Kernangebot vielleicht zu tun haben. Aber wenn ich irgendwo so eine Baseline habe und weiß, naja, eigentlich mache ich aus meinen Potentials hole ich jetzt irgendwie 5% Anfragen raus oder Downloads oder was auch immer mein Ziel ist, Anmeldungen, weiß der Geier, dann kann man darauf basierend, also diese Zahl überhaupt herauszufinden, ist teilweise schon eine Herausforderung. Ne? Also was ist meine Baseline? Was würde ich jetzt eigentlich erwarten, was rauskommt? Ja. Also deswegen ist auch sowas wie ein Test, also der AA-Test manchmal gar nicht so verkehrt. Dass man sagt, so mein erster Test ist einer, wo die Variante im Prinzip der Kontrollvariante entspricht, um mal zu gucken, erstens, wie sieht meine Baseline aus und zweitens, wie sauber sind überhaupt meine Testbedingungen? Ne? Wenn jetzt die unveränderte Variante plötzlich signifikant gewinnt gegen die andere, dann muss ich mich halt noch mit Technik nochmal auseinandersetzen.
Ja, aber das kommt bei großen Semigrößen relativ selten vor, finde ich.
Ja, was nicht heißt, dass man den nicht trotzdem machen könnte.
Ja, klar. Wenn man die Ressourcen hat, wenn man sozusagen noch nichts bereit hat zum Testen, das schon eingebaut ist, kann man das schon machen, aber ich würde es nicht standardmäßig jetzt durchführen mit einer vollen Samplegröße.
Nö, mit einer vollen Samplegröße schon gar nicht, aber das ist was man problemlos parallel zu seinem ersten Test auch laufen lassen kann, weil es da eigentlich keine Wechselwirkungen geben dürfte.
Ja.
Eventuell schafft man es auch, die vom Bereich her voneinander zu trennen, ne? Dass man sagt, den einen Test lasse ich nur, was ich im Blog laufen und den anderen hier im Checkout oder wie auch immer. Aber ist auch immer eine gute Idee. Also worauf ich hinaus will ist, Testtools zeigen dir zwar auch nachher irgendetwas mit Nachkommastellen, aber auch da Technik und alle anderen Hindernisse, die wir so im Tracking haben, die betreffen eigentlich eben auch das Testing.
Ja.
Also bloß weil jemand heute die Variante A gesehen hat, sieht er die vielleicht morgen nicht, wenn er wiederkommt und so weiter, weil meine Cookies alle verstorben sind und auch das Testing-Tool den Besucher nicht wiedererkennen kann. Es gibt jede Menge Gründe, warum Testergebnisse auch nicht mit immer zu 100% vertrauenswürdig sind.
Das auf jeden Fall.
Ja. Und dann noch schlimmer kommt dazu, dass man Testergebnisse vielleicht auch nach einer bestimmten Zeit nochmal hinterfragen sollte, weil, wie wir ja wissen, ändert sich die Welt drumherum auch immer wieder, ja, und etwas, was gestern Best Practice war, also auch getestet und wirklich für mich Best Practice war, was gut funktioniert hat, das muss in 2 Jahren gar nicht mehr stimmen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil wenn man seine Tests ordentlich durchgeführt und dokumentiert hat, dann kann man, wenn man gerade mal keine Hypothese hat, sich einfach vielleicht nochmal seinen alten Tests zuwenden und sich überlegen, ob es davon welche gibt, die man sinnvoll jetzt nochmal aktivieren kann.
Mit der Hypothese meinst du?
Mit der gleichen Hypothese und wahrscheinlich einer wahrscheinlich neu gebauten Varianten. Aber man kann den gleichen Ansatz, wo man gesagt hat, hier halte ich diesen Aspekt halte ich für etwas, in dem ich Varianz erzeugen kann. Ja? Also was weiß ich, es muss nicht immer die Überschrift oder die Buttonfarbe sein. Ne? Es gibt ja teilweise ganz andere Dinge. Oft ist es beim Testen ja auch so, dass man nicht Trust-Symbole oder sonst irgendwas dazu testet. Ne? Meistens geht man davon aus, dass die sowieso einen Effekt haben, sondern beim Testen ist es auch oft so, dass man Dinge einfach wegtestet. Irgendein schlauer Mensch hat ja mal gesagt, eine gute Landingpage ist erst dann fertig, wenn man nichts mehr findet, was man rausschmeißen kann. Und auch solche Sachen lassen sich in Tests durchaus eruieren.
Ja, sollte man halt in Tests machen tatsächlich. Ja. Auch tolle Features, die man einbaut, erstmal testen, ob die überhaupt benötigt werden oder dann einfach wieder wegschmeißen. Das hilft ja nichts.
Ja, die neue Suche im Online-Shop zum Beispiel ist so ein Klassiker. Ja. Wo ich sagen würde, also sowas Zentrales wie eine Suchfunktion, die wirklich dafür mitverantwortlich ist, ob mein Shop funktioniert oder nicht. Da jetzt bloß, wenn mir irgendein Marketingmensch versprochen hat, unsere Suche bringt dir einen Uplift von 117%, das Ding jetzt einfach auf 100% der Besucher in einem stark frequentierten Shop loszulassen, ist eigentlich vollkommen willkürlich. Das ist fahrlässig, sollte man einfach nicht machen. Würde man in einem anderen Kontext eigentlich auch nicht machen. Mit der Website wird oft sehr fahrlässig verfahren.
Ja, weil man weiß ja, wie es ist. Der Hippo, Highest Paid Person Opinion, der Klassiker, der weiß halt, wie die Kunden ticken und der weiß auch, wie es richtig funktioniert.
Ja.
Oder das Zebra.
Zero Evidence, danke, really danke. Arrogant. Du hast also auch irgendwo gefunden, die fiel mir jetzt gerade ein. Es gab auch noch das Zebra und es gibt den Wolf und ich weiß nicht was alles, ne? Diese ganzen verrückten Akronyme. Ja, aber Hippos sind ja schon schlimm genug.
Ja. Die kann man relativ gut einfangen mit, indem man einfach mal ein bisschen testet und indem man zeigt, was es bringt.
Hast du diese Grafik mit den verschiedenen Tieren, die Tests kaputt machen, irgendwo? Können wir die verlinken? Kriegen wir die irgendwie in die Shownotes?
Du kennst sie nicht,
aber du hast doch vom Zebra gerade gesprochen.
Ja, das ist in meinem Seminar drin. Das sind meine Folien, wo ich hier die Tiere abbilde. Von daher habe ich die. Mehr nicht.
3. Aha. Dann muss ich dann nochmal suchen. Ich versuche das zu finden und dann reichen wir das nach hier.
Sehr gerne. Sehr
schön. Ja. Gut.
Grafik zu. Schreib mir auch mal auf, hätte ich auch gerne.
Ja. Ja, nee, du, also Testing. Testing ist also wichtig.
Okay. Wie oft denn?
Was heißt wie oft? Wie oft testet man?
Ja.
Also. Weiß ich nicht.
Oder noch einen Schritt zurück. AB-Test oder Multivariat? Also AB heißt, wir haben 2 oder X Versionen oder wir testen ganz viele verschiedene Elemente gleichzeitig, die immer neu zusammengewürfelt werden.
Ja, also. Ich sag mal so, als ich mit dem Testen angefangen habe, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es noch den Google Website Optimizer. Da habe ich eigentlich immer multivariate Tests gemacht mit unheimlich vielen verschiedenen Variablen, die ich in verschiedenen Ausprägungen gleichzeitig getestet habe. Ist komischerweise nie was rausgekommen. Also für multivariate Tests brauchst du eben einfach auch genug Musik.
Ja, für jede Variante brauchst du dann deine 3-stellige Anzahl von Conversions.
Ja, also rein rechnerisch nicht für jede, ne? Je nachdem, wie der Test durchgeführt wird, ist so ein Testing-Tool ja auch schlau genug, den verschiedenen Varianten unterschiedlich viel Traffic zuzuweisen.
Du redest gerade nicht von Optimize? Leider.
Optimize kann das, glaube ich, nicht. Nee,
nein, Optimize, du meinst den Multi-Arm-Bandit zum Beispiel.
Ja, sowas.
Ja, kann Optimize nicht, warum auch immer. Kannst von Hand nachbauen, kannst die Verteilung ändern jeden Tag.
Na gut, dann ziehe ich das zurück. Aber worauf es hinausläuft, ist in meiner Welt, wo selten unheimlich viel Traffic da ist, ist AB-Testing oft die einzige Möglichkeit, um überhaupt in einer adäquaten Zeit auf ein Ergebnis zu kommen. Weil so ein AB-Test, der sollte nicht nur mindestens 1 oder 2 Wochen laufen, sondern der sollte auch nicht unbedingt über mehrere Monate sich erstrecken, gerade da, wo man noch irgendwie Saisonalität drin hat oder so. Außerdem verfallen solche Tests irgendwann dann mal. Ne? Die tendieren dazu, dann irgendwann nebeneinander herzulaufen und nie statistische Signifikanz zu erreichen. Das liegt dann einfach daran, dass ich das Falsche getestet habe. Dann kann der Test nichts für.
Ja. Also ich glaube, dass 2 Tests pro Monat schon knackig sind für eine normale Firma.
Ja, wahrscheinlich schon.
Das heißt, 2 Wochen ein Test, Vorbereitung parallel und man soll aus dem Test ja auch was lernen für die neue Vorbereitung. Je nachdem, wie viele Bereiche man hat und schöne Sachen entwickeln.
Ja. Also wie immer gibt's da, glaube ich, nicht die Daumenregel, aber wer auf 2 Tests kommt, also wir haben ja auch in den Trend-Studien haben wir ja regelmäßig irgendwie, wird auch abgefragt, wie viele Tests die Leute machen. Ich glaube, da ist man mit 2 Tests im Monat ist man da schon ganz gut vertreten.
Mhm. Ja. Ja. Darum, nicht zu viel erwarten, nicht zu viel machen, weil es muss aber einfach ausgewertet werden. Es muss auch die Zeit gefunden werden, um die Sachen auszuwerten.
Ja, also ist jetzt ein bisschen blöd, das so zu sagen, aber Testing ist, da geht es nicht um Qualität, sondern um nicht um Quantität, sondern um Qualität, obwohl es natürlich bei Tests immer um Quantität geht.
Ich brauche
halt genug Musik hier, aber es geht nicht darum, irgendwelche Tests zu machen, einfach nur um zu testen. Also das kann man allerdings auch machen. Also man kann sich auch mit diesem Ansatz möglichst viel testen, irgendwas wird schon funktionieren, kann man sich auch in Richtung Verbesserung bewegen, das ist gar nicht der Punkt, aber das ist nicht effektiv und nicht effizient und deswegen sollte man sich vielleicht lieber vorher ein paar Gedanken machen und nachher Testzeit sparen, weil auch Tests natürlich wiederum, wenn man anfängt, irgendwie ganz komische Sachen zu testen oder sehr unterschiedliche Varianten zu testen und hat viele Besucher, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass es welche gibt, die erst das eine sehen und das andere. Man kann auch bei seinem Besucher für Verwirrung sorgen mit Testing. Ja, also das alles irgendwie immer in den richtigen Dosen irgendwie zu machen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Kunden hätte, der so ins Testen verliebt ist, dass der alle 3 Tage einen neuen Test starten will, dann muss man sich überlegen, ob man den wirklich bremsen muss oder ob man es schafft, diese Tests so zu koordinieren, dass die parallel nebeneinander laufen können, ohne dass die sich gegenseitig beeinflussen.
Ja, aber für alle 3 Tage Tests brauchst du schon echt viel Ressourcen.
Ja, ja.
Also,
ja,
weil gut. Du musst die Hypothesen ausdenken, musst die auch noch an der Website machen.
Ich habe diesen Fall ja nicht, aber ja. Ich denke jetzt nur gerade mal in der Theorie. Also ich bin noch nie dazu gekommen, dass das, was ich eigentlich sagen wollte, dass jemand mir zu viel testen wollte. So, hatte ich nicht.
Ja, weil du...
Wär ein Luxusproblem.
Man muss sie anführen, die Lösung zu finden, also die Hypothesen zu finden oder auch dann den Prozess anzustoßen. Weil irgendwann sagen die, ich weiß nichts mehr.
Ja. Ja, aber Testing ist halt deswegen so wichtig, weil wir predigen ja immer, Webanalyse ist von sich aus nicht sinnvoll, ne? Es muss zu Veränderungen führen, aber wenn ich in der Webanalyse etwas gefunden habe, wo ich denke, hier könnte Veränderung, Verbesserung herbeiführen, dann geht diese Veränderung in der Regel über einen Test, das ist dann der beste Weg, um das zu machen.
Ja.
Und nicht eben zu sagen, ich habe jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich habe ein Problem in den Daten gefunden, jetzt gehe ich auf die Website und löse das. Das klappt eben nicht immer.
Mhm.
Ja, das zu Test. Also Testkalkulator haben wir verlinkt, wunderbar. Ja.
Dann lass uns mal kurz überlegen zum Schluss, was sind denn die wichtigsten Dinge, wenn man Conversion Rate Optimierung machen möchte anhand von Tests. Also Basis, was wir gar nicht genannt haben, ist, die Daten müssen stimmen. Das heißt, Datenqualität von der Webanalyse, welches Tool auch immer ich benutze, muss erstmal stimmen.
Genau.
Das heißt, die Quellenzuordnung, Kampagnen, was auch immer, möglichst wenig Direct Traffic, wie auch immer, vernünftige Ziele angelegt, das ist schon mal die Basis, die muss erstmal stimmen.
Ja, dann muss ich mir überlegen, mit welchen Leuten will ich das testen, wenn es jetzt nicht alle Besucher sind, mit welchem Segment, wie stabil ist das Segment, ne, es kann also ja auch sein, dass ich jetzt sage, ja, ich teste jetzt nur mit meinem Pay-Traffic und ich mache alle 3 Tage eine andere Kampagne zu einem völlig anderen Thema, dann habe ich auch nicht, also dann ist mein Traffic, den ich teste, auch nicht so konstant, wie er sein kann.
Mhm.
Ist auch noch so ein Ding, ne, also dann habe ich jetzt plötzlich ganz viele Leute da drin, aber die sind eigentlich nur wegen des Gewinnspiels da, ja. Und deswegen kaufen die nichts oder so. Ne? Also auch der Traffic selber gehört mit so ein bisschen zur Datenqualität. Das muss man einfach einplanen.
Ja.
Ne? Und so, was ich nicht gut finde, ist, wenn jemand rausfindet, ich habe zum Testen eigentlich zu wenig Traffic, wo kriege ich den jetzt her, dann kaufe ich ihn irgendwo. So. Das sind selten die Leute, die dann wirklich Ergebnisse liefern, weil das ist dann eben nicht ein typischer echter Besucher. Der wird sich nicht so verhalten. Und wenn du mit einem eingekauften Traffic dir eine statistisch signifikante Verbesserung in deiner Website ertestet hast, dann wundere dich nicht, dass wenn dieser Traffic nachher weg ist, das Ganze vielleicht nach hinten losgegangen ist.
Ach so, als reiner Test-Traffic. Aber wenn der
was bringt,
dann kann ich den ja behalten, den Traffic.
Ja, dann kann ich den behalten, aber in der Regel, du weißt, was ich meine, ne? Also das gehört zur Qualität dazu, auch genug Traffic zu haben, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Oder wenn man sich sowieso das ganze Jahr aber anstrengt, Traffic zu kriegen, sprich, man kauft ihn ein oder hat irgendwelche gezielten Marketingmaßnahmen und genau mit dem Traffic muss man testen, dann muss man halt schauen, dass man da die Intention, mit der die Leute auf die Seite kommen, nicht völlig verdreht auf einmal durch Gewinnspiel oder sonstigen Kram.
Segmente, dann Hypothesen sauber aufstellen, was ja auch ein Stück weit zu den Segmenten gehört, dass sie stabil sind. Sie überlegt, was möchte ich eigentlich machen.
Ja, wollen wir da mal was verlinken, wie man zu einer guten Hypothese kommt oder so? Ich meine, es gibt ja für alles, gibt es jede Menge tolle Blogs und
hast du da einen Tipp?
Und ja, es gibt ja diesen Merksätze und sonstige Geschichten. Ich müsste da jetzt noch einfach noch mal raussuchen.
Okay, ja. Dann packen wir das noch
also einfach, wie man die Hosen runterlässt beim Hypothesen bilden. Ne? Also ich habe das und das beobachtet und wenn wir jetzt das und das machen, dann ist meine Erwartungshaltung, dass das und das passiert und zwar in dem und dem Umfang. Ne? So, dann hat man eigentlich schon eine Hypothese definiert.
Wenn du da noch was zu findest, gerne mal in die Shownotes rein.
Solche Sachen vielleicht. Ne? Weil ich muss gestehen, also das ganze Thema steht ja bei mir natürlich auch irgendwie im Bücherschrank, aber ich glaube, keins der Bücher, die ich hier habe, die kann man überhaupt noch kaufen. So, für so viel von Brian Eisenberg, The Always Be Testing, ich glaube nicht, dass es das noch gibt, und Call to Action, das sind so alles diese Eisenberg und Eisenberg Bücher, keine Ahnung.
Für diejenigen, die es nicht gerade sehen können, wie unsere Zuhörer, Markus schaut gerade in seinem Bücherschrank nach.
Ja, habe ich gerade gemacht.
Ja.
So, aber ich glaube auch über das Thema und hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, ne? Auch hier so, weiß ich nicht, Landing Page Optimization, Tim Ash, das ist alles natürlich mal sehr amerikanisch, aber die Prinzipien stimmen ja wenigstens.
Ja.
Also mal was testen. Dazu lesen ist, glaube ich, nicht verkehrt.
Ja, und immer testen, testen, testen.
Ja, vielleicht suchen wir einfach noch mal 2, 3 Leseempfehlungen raus und packen die auch noch in die Shownotes hier. Haben wir ein paar tolle Blogs dazu? Bestimmt auch.
Ja. Haben wir in den Shownotes drin, können noch ein bisschen was lesen. Okay, aber das wäre es dann so zum Conversion Rate Optimierung. Das heißt,
also was wollten wir eigentlich sagen? Ja, ihr sollt testen.
Unbedingt. Lohnt sich immer, ansonsten verliert ihr Geld.
Ja. Nehmt es ein bisschen ernst, wenn es um die Planung geht. Überlegt euch, was ihr testen wollt. Also so ein Minimum an Professionalisierung in der Testvorbereitung schadet nichts, wenn die Ergebnisse wirklich belastbar sein sollen. Mhm. Ihr müsst keine Statistiker sein, dann müsst ihr dem Tool aber vertrauen.
Ja.
Und nicht einfach sagen,
Test reicht.
Boah, 70% Wahrscheinlichkeit reicht mir. Ja. Weil das heißt immer noch, dass du eine 30%ige Wahrscheinlichkeit hast, dass es nicht klappt und dass du verkackst. Vielleicht auch ganz groß, wenn du diesen Test, den du vielleicht mit einer kleineren Menge getestet hast, plötzlich auf deinen ganzen Shop-Traffic loslässt. Also auch solche Sachen habe ich schon passieren sehen. Ja. Und das sind, glaube ich, schon ein paar gute Tipps für den Start.
Das ist auch super.
Und dann dranbleiben. Also testen ist kein Projekt, ne? So testen ist so ein bisschen Unternehmensmindset. Deswegen sagen die Leute ja auch immer, man muss die Testkultur in das Unternehmen reintragen und dann müssen die da Bock kriegen aufs Testen und dann müssen die intern drauf wetten, wer gewinnt und dann sollen die da Gewinnspiele machen und dann, und das stimmt auch alles. Also es gibt ganz viele tolle Tipps, wie man irgendwie eine Testkultur in einem Unternehmen etablieren kann. So aus meiner Sicht ist aber trotzdem der Anfang immer der schwierigste und der hat auch oft mit Technik zu tun. Und da, wenn man sich da unterstützen lässt, dann klappt das auch.
Genau. Okidoki. Dann war es das mit dem Thema erstmal von uns, würde ich sagen.
Ja, um sowas wie, was ähnliches wie ein Schlusswort loszuwerden.
Ja, unsere Ding des Monats-Folge ist damit vorbei. Direktes Feedback, wie immer gerne gewünscht über alle Kanäle, wo ihr uns findet. Das heißt, Bewertungen gerne auf iTunes. Die Facebook-Seite haben wir auch noch. Ansonsten sind wir auf termfrequenz.de zu Hause in unserem eigenen Beyond Pages-Bereich. Da könnt ihr zu dieser Folge oder zu allen anderen Folgen Kommentare hinterlassen. Ansonsten Mails an podcast@analytrix.de oder wo du auch immer uns findest und auf LinkedIn bist, gerne auch da dann verlinken. Oder wie auch immer.
Genau, wir nehmen alles. Wir nehmen Fundstücke, wir nehmen Themenvorschläge, wir nehmen Lob und Kritik, alles gerne entgegen auf allen Kanälen, wo ihr uns findet.
Genau, das war's von uns. Hier war Michael, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, auch von Markus aus dem wunderschönen und zappenduster in Mönchengladbach heute. Bis bald.
Ciao.
Ciao.